Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Islamisten, Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker, die haben geringe Schnittmengen. Sie alle nutzen aber auf jeden Fall das Netz. Sie alle leben vom Netz, um ihre Ideologie zu verbreiten, um ihre Ideologie auch weiterzuführen, um zu rekrutieren, um Chaos zu verbreiten und Hass. Und Julia Ebner hat sich das 2 Jahre lang angeschaut. Sie ist Extremismusforscherin am Londoner Think Tank Institute for Strategic Dialogue. Wenn sie dort nicht arbeitet, war sie in den vergangenen 2 Jahren undercover unterwegs in mehr als 10 verschiedenen extremistischen Gruppen. Und ihre Erfahrung hat sie in ein Buch gepackt, das heute erscheint. Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren. Jetzt ist sie bei uns. Hallo, Frau Ebner.
Hallo, hallo.
Frau Ebner, die erste Frage, die ich heute hatte, die war ganz einfach. Und zwar, wie machen Sie das? Schreiben Sie die Leute einfach an?
Naja, also es ist im Vorhinein einiges an Arbeit notwendig, um sich mal unterschiedliche Identitäten online vor allem aufzubauen. Also ich habe mir unterschiedliche Accounts zugelegt, habe ungefähr 5 bis 6 unterschiedliche Online-Identitäten mir angelegt. Also das heißt unterschiedliche in den unterschiedlichen sozialen Netzwerken, aber dann auch in den alternativen und extremeren Foren mir dort Accounts aufgebaut. Und man muss natürlich die eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennen, um eine in sich kohärente Geschichte auch erzählen zu können. Und dann geht es sehr oft in die Aufnahmeverfahren, die teilweise mit einer ersten Nachricht beginnen, teilweise wird man auch angeschrieben. Und dann gibt es da je nach Gruppe unterschiedliche Aufnahmeprozesse. Also teilweise musste ich zum Beispiel auch persönliche Interviews führen, teilweise aber nur über Skype oder über Voice Chats zum Beispiel.
Das haben Sie jetzt gemacht bei islamistischen Gruppen, bei Rechtsextremisten, bei Verschwörungstheoretikern. Gibt es da Gemeinsamkeiten in der Art, wie diese Menschen dann auf Sie zugehen, wie die mit Ihnen umgehen?
Auf jeden Fall. Also gerade so im Anfangsstadium ist bei all diesen Gruppen ein gewisser Sozialisierungsprozess, bei dem man so Teil der Gruppe wird. Und man muss zuerst schon zeigen, dass man sich sozusagen mit den Ideologien der Gruppe identifiziert und wird dann aber sehr schnell auch noch weiter indoktriniert. Also man kann auch relativ wenig Bescheid wissen in den allermeisten Gruppen und kann sozusagen als naiver Neukömmling da hineingelangen. Und oft passiert das auch mit nicht politischen Nutzern, die dann da hineingezogen werden auf sehr spielerische Art und Weise. Und dann wird man aber sehr schnell eben mit den unterschiedlichsten extremistischen Materialien auch gleich überhäuft, beziehungsweise in anderen geht das eher subtiler über Humor und satirische Darstellungen.
Über Humor tatsächlich auch?
Ja, also es wird sehr stark auch mit Memes gearbeitet, vor allem in vielen der rechtsextremen Bewegungen. In den Online-Foren werden auch teilweise die extremen Ideologien verschleiert, zunächst hinter zum Beispiel humorvollen visuellen Darstellungen, hinter sogenannten Memes. Und teilweise gibt es ja auch ganz raffinierte Schritt-für-Schritt-Anweisungen, wie man neue Mitglieder Schritt-für-Schritt radikalisiert, beziehungsweise sie nennen das dann Red-Pilling.
Red-Pilling, was heißt das?
Das ist eine Referenz zur Matrix. Genau, die rote Pille. Bei der Matrix wird man, wenn man die rote Pille nimmt, sieht man sozusagen die Welt zum ersten Mal, wie sie wirklich ist. Also man sieht plötzlich die Wahrheit und das verwenden sehr viele, gerade im rechtsextremen Spektrum, um eigentlich als Euphemismus für Radikalisierung oder für den Radikalisierungsprozess.
Jetzt haben Sie nicht nur bei Rechtsextremisten recherchiert, sondern eben auch bei Islamisten, bei Antifeministen, aber undercover, vor allem im Netz. Es gibt ein Kapitel, das in dieser Form heraussticht, weil Sie auch auf einem Neonazi-Festival gewesen sind, vor Ort. Wieso ist das in Ihrem Buch gelandet?
Ja, also es gibt tatsächlich, ich würde sagen, 2 Kapitel, wo ich vor allem auch undercover, auch offline war. Das zweite ist bei der Identitären Bewegung. Aber beim Neonazi-Festival war das, was mich dorthin gebracht hat, dass es mich fasziniert hat und natürlich auch schockiert hat, wie international wie international diese Festivals sind und diese ganze Rechtsrockkultur und auch Mixed Martial Arts Kultur, die in diesen Neonazi-Netzwerken vor allem vorherrscht. Das heißt, gerade auch, was der Online-Raum gemacht hat, um diesen Neonazis ein eigentlich internationales Forum zu bieten, sodass dann diese Veranstaltungen, wie zum Beispiel dieses Neonazi-Festival in Ostritz an der deutsch-polnischen Grenze, wirklich lose Mitglieder aus Neonazi-Netzwerken aus ganz Europa anzieht, die eine gemeinsame Verbindung haben. Und diese Verbindung entsteht oft online, zum Beispiel durch das Ansehen von Rechtsrock-Videos oder auch zum Beispiel das Tragen von sogenannten Nipster-Marken, also Nazi-Hipster-Marken, die sich jetzt schon als hip und cool inszenieren und vor allem über Online-Websites ihre Produkte verkaufen. Und aber auch sowas wie Mixed Martial Arts, also hier zum Beispiel gerade auf YouTube findet man hier einiges an Videos auch. Und das hat dann einige der Mitglieder, mit denen ich mich unterhalten habe, auch letzten Endes dazu gebracht, zum Beispiel zu diesem Festival zu kommen.
Sie schreiben ja dann auch das, was Sie auch gerade schon angedeutet haben, wie viel dieser Rekrutierung, auch der Radikalisierung im Netz stattfindet. Sie suchen dann auch nach Auswegen und nach Initiativen. Sie nennen da 10 zukunftsweisende Initiativen. Und eine davon, die finde ich sticht heraus, weil sie so ungewöhnlich ist, nämlich Kunst gegen Wut. Was kann denn Kunst tatsächlich gegen die Radikalisierung von zum Beispiel Islamisten oder durch Rechtsextreme tun?
Kunst kann natürlich wahnsinnig viel, was wir nie als Forscher oder auch in der Politik erreichen können. Und das ist auf sehr subtile Art und Weise einerseits Grenzen überschreiten, auch Tabus brechen über Themen, also Themen ansprechen, die normalerweise vielleicht im politischen Diskurs nicht angesprochen werden. Und außerdem kann man natürlich auch mit Kunst an Emotionen appellieren oder beziehungsweise sehr viele emotionale Inhalte behandeln, die ansonsten in einer fachlichen Debatte wirklich schwierig zu verarbeiten sind. Ich denke, es liegt ganz viel Potenzial in der Literatur, aber auch in TV-Sendungen oder Serien oder auch in der darstellenden Kunst.
Gleichzeitig sagen Sie auch, dass der Staat auf der anderen Seite viel zu langsam ist, viel zu bürokratisch, um diesen extremistischen Bewegungen im Netz überhaupt hinterherzukommen. Da ist natürlich auch die Frage immer mit einhergehend, wie viele Freiheiten sollte man aufgeben, um sich im Netz schützen zu können? Was ist da Ihr Standpunkt?
Ja, das ist natürlich eine der Kernfragen, also die alte Balance zwischen Sicherheit und Freiheit und das vor allem aufs Netz übertragen. Ich denke, es ist wichtig, gerade die Geschäftsmodelle und die Funktionsweise der Algorithmen der großen Tech-Plattformen anzusprechen. Und das muss auf politischer Ebene, wenn möglich auf internationaler Ebene passieren, weil das Internet ist natürlich international und diese Radikalisierungs-Echokammern sind auch international. Und hier dafür zu sorgen, dass man nicht automatisch innerhalb von 24 Stunden in ganz extremistischen Echokammern landet, wenn man sich zum Beispiel einen neutralen Account auf YouTube erstellt. Das wäre die Aufgabe der Politik. Und da denke ich, das ist keine Freiheitseinschränkung, sondern das hebt mal einfach, das hebt die Wahrnehmungsverzerrung, für die diese Algorithmen sorgen, auf.
Die Extremismusforscherin Julia Ebner über ihr neues Buch Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren. Frau Ebner, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.